Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also, in der nächsten halben Stunde werde ich euch in das viktorianische London entführen, wo ihr mit der Pinkerton-Detektivin Celeste Summerstein und dem Scotland Yard-Inspektor Robert Edwards auf Mörderjagd gehen werdet. Doch zunächst New York. 29. August 1877 im Hafen von New York. Die MS Cumberland lag mit rauchenden Schornsteinen im Hafenbecken. Gewaltige Taue hielten sie am Pier, während ihr stählerner Leib unter dem dumpfen Brummen der Maschine erzitterte. Bunte Fähnchen schmückten die Reling und Frauen mit ausladenden Hüten und weiten Kleidern flanierten am Arm ihrer Männer den Aufgang zum Schiff hinauf. Unter lauten Rufen, dem Ächzen von Seilwerk und dem Stampfen von Dampfmaschinen wurde die letzte Fracht verladen. In all dem Trubel hielt eine Mietdroschke am Pier. Celeste stieg aus und atmete tief ein. Ein warmer Windhauch strich ihr über die Haut und die Luft war durchdrungen vom Geruch des salzigen Meeres. Sie liebte den Hafen, denn hier erinnerte sie alles an ihre Kindheit. Für sie bedeuteten diese Gerüche Heimat. New York war ihr Zuhause. Chicago war immer nur ihr Exil gewesen. Der Ort, an dem sie lebte, seit ihre Familie sie verstoßen hatte. Für einen Moment schloss sie die Augen und lauschte den Möwen, dem Wasser, das sich an den Schiffsrümpfen brach, und dem Gewirr verschiedenster Sprachen, die babylonisch durcheinander plapperten. Sie hätten sich wirklich nicht die Mühe machen müssen, mich zu begleiten. Die zarte Stimme gehörte Dorothea Ellingsford, die Celeste aus ihren Erinnerungen riss. Papadapap, hörte sie Mrs. Ruver keuchen. Ich wollte es so, außerdem hat es mir Freude gemacht. Ich bin schon ewig nicht mehr Zug gefahren. Celeste hielt sich etwas abseits. Sie wollte die beiden ungestört voneinander Abschied nehmen lassen. Ich wünschte, sie könnten mitkommen. Dorothea rang mit den Tränen. Das wünschte ich auch, mein liebes Kind. Allein schon, um das Gesicht deines Vaters zu sehen. Er würde sicher einen riesigen Schrecken bekommen, wenn ich plötzlich vor ihm stünde. Beide lachten. Dann deutete Mrs. Ruver auf Celeste. Miss Summerstein wird dir eine gute Freundin sein. Du bist also nicht allein. Celeste fühlte, dass sie etwas sagen sollte, aber da ihr nichts einfallen wollte, lächelte sie nur aufmunternd. Ein Nebelhorn dröhnte. Die Cumberland würde bald auslaufen. Es wird Zeit, mein Kind. Lass dich noch einmal ansehen. Die alte Dame hielt Dorothea bei den Armen. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Und solltest du Sehnsucht nach mir haben, dann schreib mir einfach. Das Mädchen lächelte tapfer. Ich schreibe Ihnen jeden Tag. Du sollst keine Versprechen abgeben, die du nicht halten kannst. Ihr Lächeln verriet, dass sie die Worte nicht so ernst meinte. Ein Diener trat hinzu. Das Gepäck ist verladen, Madame. Danke, Gerald. Begleiten Sie Miss Dorothea bitte an Bord. Ich muss noch ein paar Worte mit Miss Summerstein wechseln. Gib auf dich Acht, mein Kind. Mit einer letzten Umarmung verabschiedeten die beiden sich voneinander. Celeste, sagte die alte Dame gefasst, Madame, diese Briefe hier sind für meinen Bruder. In ihrer Hand hielt sie drei Umschläge. Der eine hier enthält eine Vollmacht von Mr. Pinkerton. Sie arbeiten in dieser Sache offiziell in seinem Auftrag. Celeste erkannte das Firmenzeichen. Ein geöffnetes Auge, darunter der Schriftzug We Never Sleep. Dieser hier ist von mir und erklärt, warum ich sie angeheuert habe. Mein Bruder wird toben. Dafür kenne ich ihn gut genug. Er wird sie nicht mit offenen Armen empfangen. Celeste nickte schweigend. Seine Ehre und sein Ansehen bedeuten ihm alles. Merken Sie sich das, wenn Sie mit ihm sprechen. Er ist ein sehr schwieriger Mann. Ja, Madame. Neugierig reckte Celeste den Hals und starrte auf den dritten Umschlag, den die alte Dame noch in der Hand hielt. Diese zögerte einen Moment und reichte ihn dann weiter. Darin finden Sie alles, was ich über den Mord an Dorotheas Freundin erfahren konnte. Es ist nicht viel, ein paar Zeitungsausschnitte, ein paar Briefe. Celeste, ich will, dass Sie den Mörder finden und unschädlich machen, auf amerikanische Art. Celeste wusste, was sie meinte. Ich soll ihn töten? Die alte Mrs. Ruver zuckte gleichgültig mit den Schultern. Auge um Auge, so heißt es doch in der Bibel. Ich habe kein Mitleid mit ihm, er hat es verdient. Aber ich könnte den Falschen erwischen. Das werden Sie nicht. Ich weiß von Ihrer Vergangenheit, Celeste. Sie werden es richtig machen. Ich vertraue Ihnen. Aber der Krieg ist längst vorbei. Das waren andere Zeiten damals. Ich bin keine Mörderin. Ich weiß, ich verlange viel von Ihnen und ich möchte, dass Sie mich verstehen. Es geht mir allein um Dorotheas Wohl. Sie wird Albträume bekommen, sobald sie vom Tod ihrer Freundin erfährt. Sie wird trauern und sie wird Angst haben. Und ich will nicht, dass sie Angst hat. Aber was ist denn mit der Londoner Polizei? Die ermittelt doch, oder? Sicher tut sie das. Aber wenn sie den Mörder finden sollte, wäre ich beruhigt. Aber ich glaube nicht daran. Ein Monat ist schon vergangen und sie haben den Kerl noch immer nicht fassen können. Ich fürchte, die würden nicht einmal eine Fliege fangen, selbst wenn sie ihn auf der Nase säße. Das Nebelhorn ertönte ein zweites Mal. Mrs. Rover drängt auf eine Antwort. Nun, Sie verlangen sehr viel von mir. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte alle an Bord, letzter Aufruf, MS Cumberland, New York, Southampton, dröhnte es aus einer Flüstertüte vom Schiff herüber. Celeste sah ihre Auftraggeberin streng an. Ich werde den Mann finden und bestrafen, das verspreche ich Ihnen. Aber ich werde nicht sein Henker sein. Mrs. Rovers Miene blieb unbewegt. Sie haben Moral, Celeste. Das ist selten in dieser Welt. Ich verstehe Ihre Entscheidung und akzeptiere sie. Ich weiß, Sie werden das Richtige tun. Sie deutete auf den Umschlag mit den Informationen. Darin finden Sie eine Vollmacht für die Bank von England. Ich habe Ihnen dort ein Konto einrichten lassen, über das Sie frei verfügen können. Nutzen Sie das Geld und finden Sie dieses Schwein. Ja, Madam, das werde ich. Sie werden mich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Natürlich. Auf Wiedersehen. Celeste gehörte zu den letzten Passagieren, die an Bord gingen. Kurz darauf wurden die Taue gelöst und die Cumberland machte sich auf ihren langen Weg über den Atlantik. Eine Stunde später war alles, was von New York blieb, nur noch ein blasser Streifen am Horizont. Celeste und Dorothea bewohnten zwei nebeneinander liegende Kabinen in der ersten Klasse, die durch eine Schiebetür getrennt war. Sie war nicht verschlossen, sodass Celeste immer nach dem Rechten sehen konnte. Inzwischen war es Abend geworden. Beide hatten das Abendessen ausfallen lassen und Dorothea hatte sich schon bald darauf zur Nacht zurückgezogen. Es dauerte nicht lange und Celeste konnte hören, wie das Mädchen leise im Schlaf stöhnte. Besorgt betrat sie auf nackten Füßen die Kabine. Das Licht einer kleinen Gaslampe warf zuckende Schatten durch den Raum. Dorothea lag ausgestreckt in ihrem Bett, das Kissen mit beiden Armen fest umschlungen. Ihre goldenen Locken schimmerten auf den blütenreinen Laken und ihre sanft geschwungenen Lippen zuckten, als spräche sie im Schlaf. Sie träumte, so lebhaft, dass sie die Bettdecke ans Fußende gestrampelt hatte. Celeste deckte sie wieder zu, strich ihr beruhigend über die kühle Stirn und kehrte dann wieder in ihre Kabine zurück. Der Umschlag mit Mrs. Rovers Informationen wartete auf sie. Er lag auf dem Sekretär, vor dem sie Platz nahm. Ihre Augen brannten. Sie war müde, aber noch nicht müde genug, um sich schlafen zu legen. Also öffnete sie den Umschlag und begann zu lesen, was Mrs. Rover gesammelt hatte. Estelle Wiggins, 16 Jahre alt. Es gab keine Fotografie, nur eine grobe Beschreibung. Blondes Haar, blaugraue Augen, 1,57 Meter, erwürgt, Seil oder Tuch. Gefunden am 29. Juli, Themse, Battersea Park. Aus einem Zeitungsartikel erfuhr Celeste, dass ihre Eltern sie in ihrem Zimmer gewähnt hatten. Aber irgendwann in der Nacht musste sie sich hinausgeschlichen haben. Es gab keine Spuren eines Einbruchs, nichts, was auf eine Entführung hingedeutet hätte. Wohin Estelle gegangen war oder ob sie jemanden hatte treffen wollen, verriet der Text nicht. Die Notizen füllten nicht einmal eine Seite und Celeste fragte sich, wo sie ansetzen sollte. Mit Dorothea konnte sie nicht sprechen, wenn nicht einmal ihre Tante den Mut aufgebracht hatte, ihr von Estelles Tod zu erzählen. Hinter ihr hörte sie sich ein Geräusch, das sie zwang, sich hastig umzudrehen. Fast hätte sie das Mädchen erwartet, wie es sie über die Schulter sah. Aber sie war allein. Vielleicht war nur jemand an ihrer Kabinentür vorbeigegangen. Dennoch, sie wollte kein Risiko eingehen. Sie schob die Papiere hastig in den Umschlag zurück und versteckte ihn zusammen mit den beiden anderen Kuverts im doppelten Boden ihrer Reisetruhe. Sie stand auf und ging zum Waschtisch. Um ihre Müdigkeit zu bekämpfen, gab sie Wasser in eine Schüssel, tauchte die Hände hinein und wusch sich das Gesicht. Als sie wieder aufsah, blickte sie in den goldumrahmten Spiegel an der Wand. Kleine Tropfen rannen ihre Nase entlang und glänzten auf der feinen Zeichnung ihrer Wangenknochen. Nachdem sie sich abgetrocknet hatte, ging sie zum Bett und setzte sich auf den Rand. Ihr Blick fiel auf eine kleine Fotografie, die auf einer Konsole an der Wand stand. Das Bild steckte in einem Rahmen aus dunklem Holz. Das Fotopapier war rissig und an den Rändern schon etwas verblichen. Eine Erinnerung an zu Hause. Celeste nahm es in den Schoß und betrachtete es. Da war ihr Vater in seinem Lieblingssessel sitzend, das Haar sauber gescheitelt, der Anzug wie eine Uniform und die künstliche Hand auf seinem Knie. Ihre Mutter stand hinter ihm. Ihr teures Kleid und die noch teuren Perlen um ihren Hals und an den Ohren konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie unglücklich war. Ihr Lächeln war ebenso künstlich wie die Hand ihres Mannes. Nur ihr Bruder, der auf seinem Schaukelpferd saß, lachte herzlich und ehrlich. Celeste selbst stand neben ihm, ein pausbäckiges Kind im Rüschenkleid, das ihrem erwachsenen Ich nun aus großen Augen entgegensah. »Ob Mom und Dad manchmal an mich denken? Ob sie sich Sorgen machen?«, fragte sie sich im Stillen, doch die stummen Gesichter gaben ihr keine Antwort. Mit einem Seufzer stellte sie die Fotografie zurück und legte sich ins Bett. Durch die angelehnte Tür konnte sie Dorothea im Schlaf weinen hören. Wieso hatte das Mädchen nur so panische Angst, nach Hause zurückzukehren? September 4. London. Kurz nach Mitternacht. Die Straßen in Lambeth lagen still und verlassen da. Der Regen, der seit den Abendstunden über London niederging, hatte die Menschen in die Häuser getrieben. Und nur die armen Teufel, die sich keine Unterkunft leisten konnten, kauerten unter tropfenden Vordächern oder in abbruchreifen Ruinen, die weder Türen noch Fenster besaßen. Die Dunkelheit hatte schon vor Stunden einen trüben Tag abgelöst. In einer schmalen Gasse, in der sich der Abfall stapelte, balgten sich ein paar Ratten um die Kadaver zweier Katzen, denen irgendjemand das Fell abgezogen hatte. Und im verwahrlosten Hinterhof eines Gerbers bellte ein Hund. All das kümmerte Madame Yin nicht, die wie jeden Tag den gleichen Weg ging. Obwohl sie schon seit über 20 Jahren in London lebte, kannte niemand ihren richtigen Namen. Und ebenso rätselhaft wie ihr Name war auch ihre Herkunft. Ihre mandelförmigen Augen ließen keinen Zweifel daran, dass sie aus Asien stammte. Doch sie sprach ein so gutes Englisch, dass viele vermuteten, sie lebte schon immer hier. Die Jahre auf der Straße, die langen Nächte und vielen Liebhaber hatten Spuren auf ihrem einst zarten Gesicht hinterlassen. Ihre Lippen waren schmal, aber auffallend rot geschminkt. Tiefe Falten zeichneten ihr Gesicht von der Nase bis hinunter zu den Mundwinkeln. Ihre Haut wirkte blass, im Licht der matten Gaslaternen sogar kränklich gelb. Sie humpelte, ein Überbleibsel aus der Zeit, als sie noch als einfache Straßenhure ihren Lebensunterhalt verdienen musste und ein Freier sie fast totgeprügelt hatte. Die Straße war ihr Lehrmeister gewesen. Erwarte nichts und erhoffe nichts. Niemand wird ihr etwas schenken. Nach diesem Credo lebte sie und nach diesem Credo handelte sie. Und nun gehörten ihr 3 Opiumhöhlen und 2 Bordelle, weil sie ein beträchtliches Einkommen einbrachte, sowie den Respekt der Männer und Frauen, die ihr Geld ebenfalls im Schatten verdienten. Ihre Häuser liefen so gut, dass sie sich die edelsten Kleider hätte leisten können, aber darauf verzichtete sie ebenso wie auf einen Leibwächter oder auf eine Kutsche, die sie trocken durch den Regen gebracht hätte. Um ihre Etablissements zu besuchen und nach dem Rechten zu sehen, ging sie, wie früher, zu Fuß. Nur einen Schirm gegen den Regen und einen Stock als Gehhilfe gestattete sie sich als Luxus. Denn neben ihrem lahmen Bein bereitete ihr bei nassem Wetter auch ihr Rücken, auch ihr Rückenkummer. Sie bog gerade in die Newcomen Street ein, als der Regen nachließ. Die Luft roch frisch und klar. Der Regen hatte seinen Dienst getan und den fauligen Gestank nach Armut und Hoffnungslosigkeit fortgewaschen. Madame Yin blieb einen Moment lang stehen und nahm einen tiefen Atemzug. Sie konnte ihr Zuhause schon am Ende der Straße sehen. Die obere Etage lag im Dunkeln. Dort wohnte sie. Aus der unteren Etage, über deren Eingang ein roter Holzdrache hing und wo tiefrote Lichter in den Fenstern brannten, konnte sie leises Flötenspiel und Lachen hören. Sie hatte also noch Gäste, wie sie ihre opiumsüchtige Kundschaft gerne nannte. Dabei machte sie keinen Unterschied, ob jemand von hohem Stand war oder tagsüber in den Werften schuftete. Ob Mann, ob Frau, jung oder alt, Hauptsache, sie konnten die 3 Schillinge aufbringen, die sie für die Jagd nach dem Drachen bezahlen mussten. aus dem Schatten trat eine Gestalt an sie heran, die einen Strauß Blumen in der Hand hielt. Es war ein Mann mit Mantel und Zylinder. »Verzeihen Sie, Madame Yin?« fragte er mit sanfter Stimme. Sie nickte höflich. »Kann ich etwas für Sie tun, mein Freund?« Er sagte nichts, sondern reichte ihr lediglich mit gesenktem Kopf die Blumen. Es waren rote Rosen. Madame Yin nahm sie und roch daran. »Das ist aber reizend von Ihnen«, sagte sie und schenkte ihm ein seltenes Lächeln. »Haben Sie vielen Dank. Möchten Sie mich ein Stück begleiten?« Er hob den Kopf. Seine Augen funkelten. »Nein, Madame, das möchte ich nicht.« Unvermittelt stürzte er sich auf sie. Der Blumenstrauß fiel zu Boden und er zertrat ihn. Rosenblätter rissen ab und schwammen den Rinnstein entlang, tanzten und drehten sich auf dem Wasser. Ein Reigen, den auch Madame Yin tanzte. Sie wand sich, kämpfte, wollte fliehen, um Hilfe schreien. Aber er hielt sie am Hals gepackt, drückte zu und presste ihr ein Tuch auf Mund und Nase. Sie roch und schmeckte Alkohol. Ihr wurde schwindelig. Ihre Gegenwehr erlahmte und dann wurde es dunkel. 3 Tage später, die Themse, früher Morgen. Die Princess of the Thames war ein altersschwacher, rostiger Kahn, der nach Öl, Kohle, Ruß und Müll stank. Ein Geruch, der auch den beiden Männern anhaftete, die auf der Princess ihre Arbeit taten. Sie waren Watermen und fischten den Müll aus der Themse, den andere hineinwarfen. Ihre Aufgabe nahm sie mit Humor und einer Flasche Gin, die sie schon zur Hälfte geleert hatten. Dabei hatte Big Ben noch nicht einmal 9-mal geschlagen. Der Jüngere der beiden wischte sich mit dem dreckstarrenden Ärmel über die Nase, während er mit der Hakenstange nach einem Leinensack stocherte, der Steuerbord am Boot vorbeitrieb. Er hoffte auf einen guten Fang, denn hin und wieder fanden sie tatsächlich etwas, das sich zu Geld machen ließ.
»Bei den dicken Titten meiner Schwester, das sieht mir da einen guten Fang aus«,
rief der Mann seinem Kameraden zu, der am Ruder stand und das Boot ruhig im Wasser hielt. Der streckte den Hals und grinste dreckig.
»Deine Schwester hat sogar verdammt dicke Titten und weiße die auch noch.«
Der andere winkte ab, aber der Mann am Ruder war noch nicht fertig.
»Hey, Potz! Egal was es ist, wir machen halbe-halbe, ist klar, nicht?«
»Ja, ist klar, Dorsey, sicher. Verflixt und Teufelsauge, verdammtes Drecks!«
Ihm rutschte der Sack nun schon zum 2. Mal vom Haken. Erst beim 3. Mal schaffte er es, den schweren Leinensack aus dem Wasser zu ziehen.
»Hey, der ist verflucht dreckschwer, Dors. Wenn du 80 bist, gebe ich heute Abend einen aus.«
Sein schwerfälliger Geist gaukelte Potts alle möglichen Kostbarkeiten vor, die sich gleich auf Deck ergießen würden. Mit seinem Messer schlitzte er den Sack auf und kippte ihn aus.
»Verfluchte Scheiße!«
schrie er auf und prallte zurück. Träume von reicher Beute zerplatzten wie Seifenblasen. Was da nass, aufgequollen und von Maden zerfressen vor ihm lag, war... Potts wandte sich ab, ehe er genaueres erkennen konnte.
»Ah, Dreck, Dreck, Dreck!«
»Was ist denn? Was machst du denn für ein Geschrei?«
Dorsey kam um die Kajüte herum. Die Princess schaukelte nur noch träge auf den Wellen. Er stieß mit Potts zusammen und beide setzten sich auf den Hosenboden.
»Da! Da!«
stammelte Potts kreideweiß.
»Ach, du dämlicher Bastard«, fuhr Dorsey ihn an. »Das ist nur ein verreckter Hund.«
»Echt?«
»Ja klar, was hast du geglaubt?«
Potts druckste herum.
»Etwa einen Krepierten? Er ist doch viel zu klein. Nee, nee. Scheißt du dir in die Hosen, sag ich dir. Hab selbst schon welche gefunden. Total aufgedunsen. Das Maul aufgerissen. Ich sag dir, die Seelen von denen, die sind immer noch hier. Geh nicht weg. Manche von denen machen auch komische Geräusche.
Hör auf damit, du blöder Scheißer,
fluchte Potts. Dorsey lachte sich kaputt, während Potts dafür alles tat, den Gin in seinen Eingeweiden zu behalten.
»Ja, los, hier, mach's weg!«
Dorsey warf ihm eine Schaufel zu.
»Schmeiß es über Bord! Sollen sich andere damit die Finger dreckig machen!«
Er ging zurück und gab wieder Geschwindigkeit auf den Motor der Princess. Die Schiffsschraube wirbelte Blasen auf, nur um sofort darauf mit einem hässlichen Knacken den Dienst zu versagen. Ein paar Ventile pfiffen so laut, dass die herumfliegenden Möwen in lautes Zetern ausbrachen. Öl spritzte aus reißenden Schläuchen. Mit der Faust schlug Dorsey auf das Steuerrad.
»Verfluchte Scheiße, was denn du wieder?«
fluchte er lauthals und stoppte die Maschine. Sofort war Potts zur Stelle.
»Hast du den scheiß Köter weggemacht?«
blaffte Dorsey.
»Noch nicht? Was ist denn los?«
»Wir haben irgendwas mit der Schraube aufgegabelt.«
Beide beugten sich über die Heckreling und sahen aufs Wasser. Dann starrten sie sich gegenseitig an und mussten schlucken, bis Potts nach der Flasche Gin griff, einen tiefen Schluck nahm und sie dann an Dorsey weiterreichte, der sie ohne abzusetzen leer trank, sich über den Mund wischte und aufs Wasser zeigte.
Das da, das ist ein Krepierter. Los, hol die Haken.
Den willst du doch wohl nicht an Bord holen.
Potts spürte, wie ihm der Gin brennend die Speiseröhre hinaufkletterte. Er schaffte es gerade noch an die Reling. Dann übergab er sich.
Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Komm und hilf mir lieber.
Lass ihn im Wasser.
Geht nicht. Häng eine Schraube fest. Und, hey, vielleicht hat sie auch was dabei. Außerdem ist es unsere Menschenpflicht.
Hä?
Ja, Nächstenliebe oder wie die Scheiße heißt. Und jetzt wisch dir das Maul ab und hol die scheiß Stangen.
Potts stapfte davon, während Dorsey auf den schwimmenden Leichnam starrte, der ihm nur seine Kehrseite präsentierte. Langes schwarzes Haar, ein Kleid, das im Wasser auftrieb wie eine übergroße tote Qualle. Es konnte nur eine Frau sein. Mit den Hakenstangen unter dem Arm kehrte Potts zu ihm zurück und zusammen begannen sie nach der Toten zu stochern, bis sich die Haken in dem Kleid verfingen. Sie zogen sie an die Bordwand und endlich bekam Dorsey sie mit den Händen zu packen.
»Ich hab sie«, rief er. »Los, packt mit an!«
Eine Sekunde, Entschuldigung. Erkältung auf den letzten Metern. Also, sie zogen sie an die Bordwand und endlich bekam Dorsey sie mit den Händen zu packen.
Ich hab sie, rief er. Los, pack mit an!
Was soll ich? Hol's der Teufel, nein!
Potts sah ihn erschrocken an.
Jetzt mach schon, du feiger Hosenscheißer. Die Jungs im Salton Fish werden dir einen ausgeben, wenn du es erzählst. Ha, deine erste Krepierte. Jetzt pack schon mit an, sie haut mir ab.
Freie Drinks? Das überzeugte Potts sofort und er griff beherzt zu. Er bekam die Tote am Arm zu fassen. Das Fleisch fühlte sich weich und klamm an. Sie schafften es, sie zur Hälfte aus dem Wasser zu ziehen. Dann hing sie fest.
Ach, ihr verfluchtes Bein, keuchte Dorsey. Hängt immer noch fest. Los, Nachbar, jetzt mit aller Kraft.
Beide stemmten die Füße gegen die Reling und plötzlich gab der Widerstand nach und die beiden Männer stürzten zusammen mit der Leiche an Deck. Potts kroch hektisch unter der Toten hervor. Sein Gesicht war vor Ekel verzerrt. Auf der Stelle springend, als hätte er sich die Füße verbrannt, wischte er sich das stinkende Themsewasser aus dem Gesicht.
Die Dreckschlampe hat mich angefasst.
Schon wandelte sich seine Gesichtsfarbe in ein blässliches Grün. Im Gegensatz zu ihm blieb Dorsey gefasst. Er stand auf, richtete seine speckige Jacke und schob sich die Mütze in den Nacken. Sein Blick hing an der Leiche. Deren Augen waren weit aufgerissen und starrten bleich in den Himmel.
Sieht aus wie ein toter Fisch. Stinkt auch so.
Ihr Bein war unterhalb des Knies abgerissen. Entweder hing der Rest noch immer in der Schraube fest oder trieb nun die Themse hinab Richtung Küste. Dann durchsuchte Dorsey die Tote nach etwas von Wert, fand aber nichts. Doch auf einmal stutzte er. Etwas hing der Toten aus dem Mund.
Was ist denn das?
Murmelte er und fasste mit spitzen Fingern zu. Es war ein Stück Stoff, gelb, mit einem Rosenmuster, sauber zusammengefaltet und mit einer dünnen Schnur verknotet. Neugierig öffnete er es. Darin war eine blonde Haarlocke, ebenso säuberlich zu einer Schleife verknotet. Er kratzte sich am Kopf, versuchte zu denken, was das zu bedeuten hätte, aber auch Nachdenken brachte keine Lösung. Also steckte er das Päckchen ein und brachte wieder Dampf auf den Kessel. Die Princess steuerte in Richtung der Piers, die flussabwärts von Westminster Bridge lagen. Dorsey bekreuzigte sich.
Was machen wir denn jetzt?
Potts war beängstigend ruhig geworden.
Na was schon, wir holen die Kopper.
Südlich von Westminster Bridge, zur Mittagsstunde. 3 Stunden später hatte die Nachricht von der Toten an der Themse die Runde gemacht. Die Polizei hatte Pier 14 abgesperrt, an dessen Ende die Princess verteut lag. Inzwischen war eine große Menschenmenge zusammengekommen, die neugierig Richtung Fluss starrten. Eine Hanson-Kutsche hatte am Ende der Straße gehalten und ein Mann war ausgestiegen. Er war hochgewachsen, breitschultrig, mit schwarzem Haar, welches er seitlich gescheitelt trug. Die energisch zusammengepressten Lippen beschattete ein Oberlippenbart. Er sah zum Himmel. Nieselregen flirrte durch die Luft und tauchte die Silhouette Londons in einen trüben Schleier. Den Kragen hochgeschlagen und die Hände tief in den Taschen seines Mantels vergraben, bahnte er sich einen Weg durch die Menge, die gaffend die Köpfe in die Höhe reckten oder auf Fässern, Karren und Mauern hockten, um besser sehen zu können. »Sie können hier nicht durch!« sagte einer der Bobbys, die den Durchgang versperrten. Der Custodian-Helm, der die Nummer seines Reviers auf einer Plakette trug, drückte ihm auf die Augenbrauen. Sein blauer Mantel glänzte vor Nässe. Inspektor Robert Edwards, sagte der Mann und fügte bedeutungsschwer hinzu, Scotland Yard. Er zeigte seinen Ausweis. Verzeihung, Sir, ich wusste ja nicht. Schon gut, Constable, machen Sie weiter. Edwards betrat den Pier und ging zum Boot. An Bord konnte er zwei Beamte ausmachen. Einer von ihm wandte ihm zwar den Rücken zu, doch seine affektierten Gesten, mit denen er seine Monologe gern unterstrich, waren unverkennbar. Inspektor Kipwell von der L-Division. Auf seinem Kopf thronte ein schwarzer Bowler, der ihm das Aussehen einer Kanonenkugel verlieh. Edwards konnte diesen blasierten Affen nicht ausstehen, der 2 Jahre lang sein Ausbilder gewesen war. Schon fragte er sich, warum ihn Chief Inspector de Vries überhaupt herbestellt hatte. »Guten Tag, Gentlemen«, sagte er und zwang sich freundlich zu bleiben. Kipwell schien wie vom Donner gerührt. Einen Moment lang suchte er nach Worten, dann zuckten seine Mundwinkel. »Edwards, was wollen Sie denn hier?« »Wollt ihr mir mal die Füße vertreten und sehen, was Sie so treiben?« »Ich brauche Sie nicht. Gehen Sie!« Edwards grinste herausfordernd. »Ist wirklich zu dumm, was, alter Knabe?« »Was zum Teufel meinen Sie?« »Nun, dass die Leute immer sterben, wenn Sie gerade Dienst haben, wo Sie doch bequem vor dem Ofen sitzen könnten, um Ihre Pfeife zu rauchen.« Kipwell erstarrte. »Gibt es nicht irgendwo eine Prügelei, mit der, die Ihre Anwesenheit erfordert?« »Nein, momentan nicht, es sei denn, Sie wollen eine mit mir anfangen.« »Verschwinden Sie, Scotland Yard ist hier überflüssig.« »Das sieht Chief Inspector de Vries wohl anders.« »Ich bin der leitende Beamte,« schnappte Kipwell missgünstig sein Revier bewachend. »Sie können ihn ja selber fragen, er wird herkommen.« »Solange werde ich Ihrem messerscharfen Verstand bei der Arbeit zusehen.« Kipwell pustete eine Rauchwolke in die Luft und glich dabei einem Drachen, der seinem nächsten Opfer giftigen Odem entgegenspie. Es bereitete Edwards eine diebische Freude zu sehen, wie er seinen ehemaligen Vorgesetzten aus der Fassung brachte. Dann erstarrte er, als er einen Blick auf das Gesicht der Toten erhaschen konnte. Sofort schob er Kipwell beiseite, um neben ihr niederzuknien. »Kennen Sie die Frau?« fragte der Sergeant, der bis dahin schweigend daneben gestanden hatte. »Würde mich nicht wundern, wenn er so eine abgetakerte Schabracke kennen würde. Halten Sie den Mund, Kipwell!« schnaubte Edwards. Für ihn war der Blick in das Gesicht der Toten wie ein Blick in die eigene Vergangenheit. Damals, als er noch als Constable Dienst in Whitechapel getan hatte. Er schloss ihr die Augen. »Das ist Madame Yin.« Ein seltsames Gefühl der Verbundenheit überkam ihn. »Und wer soll das sein?« knurrte Kipwell. »Sie war eine der wichtigsten Frauen in Lambeth und Whitechapel. Opium, Huren, Glücksspiel. Sie hatte überall ihre Finger drin. Manche nannten sie auch die Opiumkönigin des East Ends. Dankeschön.« Wer Lust hat, ein bisschen gleich zu plaudern, Sie finden mich entweder noch am Pro-Talk-Stand in H... irgendwas... 217, glaube ich, war es. Und wer Lust hat, noch ein bisschen zu reden, ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Dankeschön. Aber sehr gerne. Warten Sie. Ich setze mich hier vorne hin, damit es einfacher wird. Für wen soll ich schreiben? Thank you.
Sonar.
Das reicht auch, oder? Hört man das noch? Okay. Hallo, herzlich willkommen zu meiner Lesung. Mein Name ist Nils Honner und ich lese heute aus meinem Debütroman Corporate Anarchy. Das Buch handelt von der Radikalisierung eines Durchschnittsbürgers zum linksextremen Terroristen. Das Buch erzählt die Geschichte von Marvin, einem gebrannten Kind unserer Zeit, der an den Problemen der Welt tagtäglich verzweifelt. Getrieben von falschen Idealen, gerät er die Fänge einer Terrorgruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Mächtigen der Welt für ihre Taten zu bestrafen, für ihre Gier und Ignoranz. Zunächst sympathisiert er mit der Gruppe noch, doch je länger er dabei ist, umso mehr muss er erkennen, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hat. Doch da ist es zu spät bereits. Ich werde die ersten zwei Kapitel lesen. Ich glaube, das ist am einfachsten für alle. Als ich das Loch in meiner Brust bemerkte, musste ich lachen. Es war ein kümmerliches Lachen, ein kraftloser Seufzer, der sich aus der Ironie der Situation ergab. Mein Hochmut, mein Zorn, meine Schuld, alles komprimierte sich in diesem keuchenden Gelächter. Es war alles da, man musste nur genau hinhören. Die zerplatzten Träume, die enttäuschten Hoffnungen, die falschen Entscheidungen, der Irrglaube an eine gerechte Welt. Alles, woran ich glaubte, reduzierte sich in diesem Moment zu einem Bedauern. Das letzte Jahr hatte ich damit verschwendet, einer Illusion hinterherzujagen. Das wurde mir nun bewusst. Alles, was war, alles, was blieb, war mein kaputtes Lachen, das in der Nacht verhallte. Für einen Moment ignorierte ich den glühenden Schmerz, der sich spiralförmig in meiner Brust ausbreitete, und betrachtete die Wunde unterhalb meines Schlüsselbeins. Eine feine Rauchsäule stieg aus ihr auf. Anmutig schwebte es über meiner Brust und emittierte einen beißenden Geruch nach verbranntem Fleisch und Schwefel. Trotz Regen und Wind stand sie für einige Sekunden aufrecht, als Zeuge des größten Fehlers, den ich je begangen hatte. Ein Irrtum mit einem Namen: Lennart. Mit ausgestrecktem Arm stand er immer noch hinter mir, die Pistole in seiner Hand wie ein Fingerzeig Gottes. Die blinkenden Schilder der Schaustellerbuden spannten sich über ihm und leuchteten einem Heiligenschein gleich über seinem Kopf. »Bleib stehen«, hatte er gesagt, und ich Idiot gehorchte, so wie ich es immer tat. Dann drückte er ab, erschossen von meinem besten Freund. Ich hatte geahnt, dass Lennart mein Ende sein würde. Ich hatte nur nicht gedacht, dass seine Hand meinen Tod bedeuten würde. Die Jahrmarktslichter zogen in dichten Schlieren an mir vorbei. Belangloses Orgelgedudel, beißende Sprengstoffrückstände und die schwere Süße von Zuckerwatte erfüllten die Luft. 10 Gramm Sprengstoff reichten aus, um einen Baum in einem Haufen loser Moleküle zu verwandeln. Lennart hatte die Luft mit der doppelten Menge angereichert. Mir wurde schlecht. Schmerz erfüllte meine Gliedmaßen. Die Rauchsäule von meiner Brust löste sich auf und gab ein Loch in der Größe einer Münze frei. Blut quoll hervor und mit jedem lachenden Seufzer verstärkte ich den pulsierenden Strom. Neugierig und fassungslos zugleich studierte ich die Wunde, und je länger ich sie betrachtete, desto mehr zerrte die Schwerkraft an meinen zitternden Beinen. Ich kollabierte, still und leise, und erst der Asphalt vor dem glitzernden Karussell hielt mich auf. Mein Gesicht landete in einer Pfütze, so wollte ich nicht sterben. Mit letzter Kraft drehte ich mich auf den Rücken, die grellen Lichter flackerten unruhig über mir. Ich spürte, wie das Blut aus mir floss und sich unter mir sammelte. Zwischen all den Kinderkarussellen, Achterbahnen, Jahrmarktsbuden und Geisterhäusern reduzierte sich meine Existenz auf das verzweifelte Warten auf den nächsten Herzschlag. Schlag einfach weiter. Lennart, dieser verdammte Wichser. Langsam kam er zu mir und kniete sich neben mich. Seine schwarze Windjacke und Skimaske waren scharlachrot gesprenkelt vor Blut. Hypnotisch starrten mich Lennarts kalte, blaue Augen an. 2 Abgründe inmitten einer schwarzen Stoffwand. Dann zog er die Skimaske bis zu seinem Mund hoch und beugte sich zu meinem Ohr, als wollte er mir Mut zusprechen. Brennende Schnipsel prasselten auf ihn nieder. Mit einem Knopfdruck hatte er 1 Million Euro in Konfetti verwandelt. Es ging nicht ums Geld, darum ging es nie. Es ging um etwas anderes, etwas viel Schlimmeres, ums Prinzip. »Leb wohl, alter Freund«, flüsterte er, obwohl außer uns niemand mehr auf dem Platz war. »Bald hast du es hinter dir.« Dann strich über mein Haar und verschwand in der Nacht. Wenn ich etwas im letzten Jahr gelernt hatte, dann dass es die kleinen Dinge waren, die über Leben und Tod entschieden. Ein Zentimeter weiter links oder rechts ergab in der Gleichung des Lebens einen völlig anderen Ausgang. Soweit ich das beurteilen konnte, hatte die Kugel meinen Deltamuskel durchschlagen, woraus erklärte, warum ich meinen Arm nicht mehr heben konnte. Irgendwo zwischen ersten und dritten Rippenpaar war das Projektil ausgetreten, ungefähr dort, wo die rechte Unterschlüsselbeinarterie vom Gefäßstamm abzweigte. Wenn das Geschoss etwas davon getroffen hatte, war mein Ende nah, dann dauerte es höchstens noch einige Minuten. War es die Lunge, brauchte es etwas länger, bis ich an meinem eigenen Blut erstickte. Vielleicht war die Kugel auch in einen Knochen zersplittert und die Bruchstücke hatten sich durch meinen Torso gebohrt, hatten Magen, Nieren oder Leber perforiert. In dem Fall stand mir ein langer, schmerzhafter Todeskampf bevor, bei dem sich Magen- und Harnsäuren zu einem Cocktail verbanden und meine Eingeweide zersetzten. Ich bedachte die Fakten, verband die Informationen und versuchte, sinnvolle Szenarien daraus zu bilden. Jeder Faktor drängte mit voller Wucht in mein Bewusstsein und floss in meine Berechnungen ein. Alles war wichtig und konnte über Leben und Tod entscheiden. Ich musste einen kühlen Kopf bewahren. Ich musste funktionieren, so wie Lennart es mir beigebracht hatte. Für ihn war das Leben immer nur eine Rechenaufgabe, die es zu lösen galt. Etwas, dem man am besten ohne Emotionen und mit gesteigerter Rationalität begegnete. Das Universum strebt stets dem größtmöglichen Chaos entgegen, hatte er mir einmal erklärt. Akzeptierte man diese Tatsache, wurde das Leben zu einer Frage von Formeln und Variablen, die es zu bedenken galt, zu Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten, die man nutzen musste, um die Realität in die gewünschten Bahnen zu lenken. Alles war miteinander verbunden. Ein Umstand bedingte den anderen. Wenn man sich dieser Gewissheit hingab, reduzierte sich die Welt auf ein Labyrinth aus Dominosteinen. Seit unserer ersten Begegnung infiltrierten Lennarts Ideen und Ansichten meine Wahrnehmung, besetzten Gebiete, kappten Verbindungen und schufen neue, bis ich das Gefühl hatte, alles und zugleich nichts mehr zu wissen. Es dauerte ewig, bis ich begriff, dass ich nur einen weiteren Dominostein in seiner Gleichung darstellte. Doch als es soweit war, war es zu spät. Meine Atmung verlangsamte sich. Obwohl der Regen unaufhörlich das Blut fortspülte, füllte sich die Wunde immer wieder von Neuem mit Flüssen aus Hämoglobin. War es ein Zentimeter zu viel oder zu wenig? Ich sah zu den leblosen Körpern von David Larsen und seinem Leibwächter. In Larsens Gesicht war die Überraschung über seinen eigenen Tod eingebrannt. Fast hatte er es geschafft. Fast hätte er das Leben seiner Tochter gerettet. Zumindest dachte er das. Er konnte nicht wissen, dass ihr Tod kein Unfall war, sondern das eigentliche Ziel der Operation. Selbst ich hatte es nicht gewusst. Nur Lennart hatte den wahren Plan gekannt. Wie immer. Ich hatte immer gehofft, dass ich den Tod akzeptieren könnte, wenn er an meine Türe klopfte. Ich wollte ihm ruhig und gelassen begegnen, ihn als das ansehen, was er war, die ultimative Konsequenz meines Lebens. Auf keinen Fall wollte ich so enden wie die anderen, um jede Sekunde, jeden Atemzug betteln und mich in sinnlose Gebete und Bekundungen der Besserung flüchten. Ich wollte mich dem Unausweichlichen stellen und in Würde sterben, nur fiel es schwer, wenn einem aus allen Öffnungen Körperflüssigkeiten schossen. Der Tod hatte nichts Würdevolles zu bieten, nur grausame Ernüchterung und endloses Bedauern. Das war's. Das war alles, was du aus deinem kümmerlichen Leben gemacht hast. Game over. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Hatte ich bereits zu viel Blut verloren oder lag es am Regen? Larsen, Meissner, Rumpin, Joster. Immer neue Namen schossen mir durch den Kopf. So viele Täter, so viele Opfer. Der Weg in die Hölle war gepflastert mit guten Vorsätzen. Eine bleierne Müdigkeit erfasste mich und löschte alle Lichter. Fuck. Ich wollte nicht sterben. 28 war kein gutes Alter zum Sterben. Ich schloss meine Augen und begab mich in meinen privaten Kinosaal, wo alles in Zeitlupe von meinem geistigen Auge ablief. Ich konnte das Ende kommen sehen. Mein gesamtes Leben zog als mehrdimensionale Filmspur an mir vorbei. In bunten Farben zerplatzten meine Erinnerungen und formten ein plastisches Gedächtnis, das alles enthielt, was mich ausmachte. Zum ersten Mal seit langem war ich wieder Herr über mein eigenes Leben. Ich konnte alles berühren und formen, wie es mir beliebte. Alles fühlte sich richtig an, rein und unbelastet. Ich konnte Geschehenes vorbeiziehen lassen oder an ihm festhalten. Alles löste sich in Fragmente der Zeit auf, wurde geteilt und wieder neu zusammengesetzt, bis die Impressionen zu einem Kaleidoskop der Vergangenheit zerflossen. Ich wurde zum Regisseur meines eigenen Daseins. jeder Punkt meiner Existenz ließ sich ansteuern. Ich musste nur die richtigen Tasten drücken. Einen Moment lang hielt ich inne. Dann drückte ich die Rückspultaste. Das war das erste Kapitel. Und schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ah, wunderbar. Dann würde ich jetzt mit dem zweiten Kapitel fortfahren. Da war dieses Mädchen. Ich bemerkte es, als ich in den endlosen Supermarktgängen die Orientierung verlor und in der Spielwarenabteilung landete. Die Kleine war keine 3 Jahre alt. In ihren Händen hielt sie eine Plastikpuppe, die sie kurz zuvor aus dem Regal genommen hatte und nuckelte an ihren Fingern. Es war eine von diesen Puppen mit Sprachmodul, die jedes Mal, wenn man sie drückte, "Ich hab dich lieb", sagte und Dolly Blue oder Canarella hieß. Der Puppenarm glänzte unwirklich von dem Speichelfilm, der sich darauf gebildet hatte und auf den Boden tropfte. Mit funkelnden Augen musterte das Mädchen das Puppenbaby, streichelte ihm über den Kopf und testete die Beweglichkeit seiner Arme. Als sie alles zufriedenstellte, presste sie das Baby fest an ihre Brust, als wolle sie ihre neue Gefährtin nie mehr loslassen. "Ich hab dich lieb", sagte die Puppe, wie zum Dank, und das Mädchen strahlte. Dieses Baby war nun ihr Baby, daran bestand kein Zweifel. Sie wirkte so glücklich. Umso mehr zerbrach es mir das Herz, dass ich ihr Glück zerstören musste. Bereits seit einigen Minuten quälte mich ein würgender Ekel bei dem Gedanken, wie sich die chemischen Weichmacher aus dem Plastik lösten, sich mit ihrem Speichel vermischten und ihrer Kehle hinabflossen, um von dort aus ihren Körper zu vergiften. Obwohl ich 2 Meter entfernt stand, verätzte mir der penetrante Gestank nach Plastik die Nasennebenhöhlen. Es roch nach einer Billigproduktion aus Fernost, aus China oder Vietnam oder wo es sonst gerade wirtschaftlich effizient war zu produzieren. Dieses Baby konnte dazu führen, dass das Mädchen vielleicht niemals welche bekam. Ich wusste das. Aber wie sollte ich das dem Mädchen begreiflich machen? Wie erklärte man einer 3-Jährigen, dass die in der Puppe enthaltenen Phthalate hormonelle Schadstoffe waren, die ihren Östrogenhaushalt ins Chaos stürzten und dafür sorgen konnten, dass sie mit 9 in die Pubertät kam, dass die polyzyklischen Kohlenwasserstoffe ihr Erbgut schädigten, karzinogen wirkten und die Flammschutzmittel ihr Nervensystem zersetzen konnten. Aber was am schlimmsten war, wie erklärte man ihr, warum sie in einer Welt lebte, in der sie so etwas wissen musste? Ich sah mich um, in der Hoffnung, ihre Mutter zu finden. Doch da war niemand, wir waren allein. Ich musste handeln, langsam näherte ich mich. "Das ist nicht gut für dich", sagte ich, als ich neben ihr stehen blieb. Doch die Kleine nahm mich nicht wahr. Behutsam tippte ich ihr auf die Schulter. Mit großen Augen sah sie mich an. Trotz meines drahtigen, gerade mal 1,70 Meter großen Körpers, musste ich wie ein Riese wirken, der in ihre Welt eindrang. "Tut mir leid." Vorsichtig zog ich an den Puppenarm und versuchte, ihn dem Mädchen aus dem Mund zu ziehen, wie bei einem Hund, der sich in die Fernbedienung verbissen hatte. Doch das Mädchen wollte sein Spielzeug nicht hergeben und verstärkte die Umklammerung. Ich rief aus, aber da die Kleine kein Golden Retriever war, reagierte sie nicht. Ich konnte noch nie gut mit Kindern oder Menschen. Ich atmete durch, um genug Kraft für das Unausweichliche zu sammeln. Es gab keinen einfachen Weg, um sie von der Chemiebombe zu lösen. Den gab es nie. Ich schluckte mein schlechtes Gewissen hinunter, packte die Puppe an ihrem Kleid und riss sie ihr mit einem kraftvollen Ruck aus den Händen. Das Mädchen erschrak. Verängstigt sah sie mich an und ihr Blick bohrte sich direkt in mein Herz. Schlagartig wurden ihre Augen glasig und Tränen kullerten ihre Wange hinab. Ich fühlte mich wie ein Monster. In dem Moment kam eine Frau um die Ecke, ihr Smartphone in der einen Hand, einen halb gefüllten Einkaufskorb in der anderen, trippelte sie auf ihren glänzenden Pumps auf uns zu. Sie wirkte angespannt und diktierte ihrem Gesprächspartner gehetzt einige Änderungen für eine Präsentation. Zwischen den Worten Synergieeffekt und strukturelle Anpassung ließ sie ihren Blick genervt durch die Spielwarenabteilung schweifen. Das kleine Mädchen lief zu ihr und suchte Schutz unter dem Rock ihrer Mutter. Im ersten Moment drängte sie die Kleine aus Angst um die Knitterfreiheit ihres Rockes von sich. Doch als sie bemerkte, wie verängstigt das Kind war und mich mit der Puppe entdeckte, zog sie das Mädchen an sich und warf mir einen Blick zu, der mich geradewegs zu einem Kinderschänder degradierte. "Lassen Sie meine Tochter in Ruhe", schrie die Frau, ohne ihr Handy vom Ohr zu nehmen. "Sie verstehen das falsch", versuchte ich sie zu beschwichtigen. "Es ist nur wegen der Puppe. Ich wollte sie beschützen." "Hau ab, du Perverser." Ich wollte kontern, doch ich ließ davon ab und biss mir auf die Unterlippe. Es hatte keinen Sinn. Sie wollte es nicht verstehen. Keiner wollte es verstehen. Mit gesenktem Haupt suchte ich das weiter. In den endlosen Gängen tummelten sich hauptsächlich Menschen, die gerade von der Arbeit kamen und noch schnell ihren Einkauf erledigten, bevor es in den Feierabend ging. Einsame Seelen, die in einer Art automatisierten Ablauf immer die gleichen Produkte in den Einkaufskorb legten. Sie taten es stumm und ohne einen Gedanken daran zu verlieren. Mikrowellengerichte, Fertigsalatmischungen, Diätlimos. Die Menschen variierten, ihre Einkäufe blieben dieselben. Manchmal beneidete ich sie um ihre Unwissenheit und die Leichtigkeit, mit der sie ihren Einkauf meisterten. Wie sie es schafften, durchs Leben zu gehen, ohne an dem Wahnsinn um sie herum zu verzweifeln. Doch meistens bedrückte es mich und in diesen Momenten machte ich sie für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich, das sie mit ihrer Unwissenheit erst ermöglichten, weil sie sich nur für ihre kleine Existenz interessierten, für Schlussverkäufe, Modetrends und Abnehmkuren. Die braven Konsumenten, deren einziges Lebensziel das nächste Schnäppchen war. Obwohl die Klimaanlage für beständige 21 Grad sorgte, spürte ich eine unangenehme Hitze, die sich unter meiner Sportjacke ausbreitete. Selbst als ich den Reißverschluss öffnete und frische Luft unter mein Shirt beförderte, verschaffte mir das keine Abkühlung. Die Hitze stieg immer weiter auf, beschleunigte meine Atmung und ließ meine Bronchien verkrampfen. Schweißtropfen bildeten sich auf meiner Stirn. Mit zittriger Hand wischte ich mir die Haare aus dem Gesicht und fixierte sie hinter meinem rechten Ohr. Um mich herum wuchsen Regale zu Steilwänden. Gänge streckten sich in die Unendlichkeit und Verpackungen reduzierten sich zu bunten Pixeln. Neben einem Turm aus Konservendosen blieb ich stehen und lehnte mich an ein Regal, um meine wackeligen Beine zu stabilisieren. Atmen, einfach atmen, sagte ich mir in Gedanken. Doch es half nichts. Die Panikattacke war stärker. Ich kannte das Gefühl, wenn ich in die Einsamkeit meiner Panikattacke abtauchte und in aller Stille implodierte, während der Rest der Welt sich weiterdrehte. Ich kannte diesen Zustand nur zu gut. Ich hatte Stress, unsagbaren Stress, der in meiner Magengrube zu einem Geschwür anwuchs und meinen Körper mit Hormonen überschüttete. Schuld war diese Leere, die mich seit längerer Zeit begleitete. Eine Leere, die sich nicht füllen lassen wollte. Ich wusste nicht mehr, seit wann sie da war. Ich wusste nur, dass sie nicht mehr verschwinden wollte. Es war ein Gefühl der Ohnmacht, als würde man einen Autounfall beobachten, der direkt vor einem ablief, aber keine Möglichkeit bot, etwas am Ausgang zu ändern. Man konnte nur daneben stehen und zusehen, wie das Unheil seinen Lauf nahm. Während des Tages nahm meine Panik immer neue Formen an. Mal war es ein Pochen unter der Schädeldecke, mal ein Schmerz in meiner Brust. Aber immer löste es eine tiefe Traurigkeit aus, die mich von einem Moment auf den anderen lähmte. Zeitweise war der Zustand so stark, dass es mir schwer fiel, mich an die Zeit vor der Lehre zu erinnern. An die Zeit, wo ich Dinge unbeschwert erledigen konnte. Als es mich keine Überwindung kostete, die Wohnung zu verlassen und ich mich mit Menschen unterhalten konnte, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Wissen ist Macht, aber zu viel Wissen macht machtlos. Nichts hat mich mehr aus der Bahn geworfen als diese einfache Erkenntnis. Am Anfang meiner Misere stand der Wunsch nach einer besseren Welt. Ich wollte keiner dieser Konsumzombies mehr sein, die mit jedem Einkauf den Planeten zerstörten. Ich ertrug die Schuld nicht mehr, die ich mit jeder meiner Handlungen auf mich lud. Ich wollte, dass sich etwas ändert. Damals dachte ich noch, dass ich etwas bewirken konnte, dass der Wandel im Kleinen zu etwas Größerem führte. Ich begann daher, mein Konsumverhalten ethischen und moralischen Ansprüchen zu unterwerfen. Mir war es nicht mehr wichtig, was das billigste oder neueste Produkt war, sondern ob es aus biologischem Anbau stammte, ob dafür der Regenwald abgeholzt oder Kinder ausgebeutet wurden. Mein Ziel war es, nur noch das zu kaufen, was den geringsten Schaden anrichtete. Um sich allerdings richtig entscheiden zu können, musste man wissen, was das Richtige war. Ich verbrachte daher einen Großteil meiner Zeit damit, Testberichte zu lesen, Ratgeber für nachhaltigen Konsum zu studieren und in Online-Foren über die Vor- und Nachteile von Palmöl zu diskutieren. Ich sah mir nächtelang Dokumentationen an über Wasserkonzerne, giftige Färbemittel oder das Platzen der Immobilienblase. Ich las Studien zu Kreditderivaten und demografischen Entwicklungen, kaufte mir Bücher über die Globalisierung und abonnierte Umweltblogs. Ich war schon immer interessiert an den Dingen, doch in diesem Jahr bekam mein Wissensdrang eine spezielle, ideologische Richtung und ich spürte, dass sich etwas in meiner Denkweise zu ändern begann. Mein Bedürfnis nach Informationen entwickelte sich zu einer Sucht, die mich immer tiefer in die Abgründe unserer Zivilisation vordringen ließ. Ich saugte alles auf, mit dem Ergebnis, dass wirre Gedankenfetzen in endlos Schleife durch meine Synapsen rasten. Auf jeden europäischen Parlamentarier kamen 20 Lobbyisten. Ein Viertel aller Säugetiere und ein Drittel aller Amphibien waren vom Aussterben bedroht. Das am stärksten belastete Lebensmittel war Muttermilch. Wie ein Schwamm saugte ich die Informationen auf, verknüpfte und analysierte sie, bis ein Wissensbaum mit endlosen Verzweigungen entstand, der mit jeder weiteren Verästelung meine Sicht auf die Welt verdichtete. Immer mehr Fakten drängten sich in mein Gehirn, wucherten und mutierten dort zu einem verworrenen Konstrukt. Mit jeder neuen Information kappte ich mögliche Optionen und beschränkte mich auf die wenig verbliebenen, moralisch vertretbaren Wege, die sich aus meinem neuen Wissensstand ergaben. Zu Beginn war das kein Problem, denn der Informationsvorsprung gab mir ein Gefühl der Rechtschaffenheit, die Sicherheit, das Richtige zu tun. Doch mit fortschreitender Zeit und steigendem Bildungsgrad schränkte mein Wissen mich ein und ich lief immer dieselben, ausgetretenen Wege des Labyrinths entlang, bis ich erkannte, dass mein Denken in die Einbahnstraße der Hoffnungslosigkeit mündete. Ich war verloren, denn bei all meinem Wissensdrang hatte ich eine entscheidende Tatsache übersehen. Ein Mensch konnte nur ein bestimmtes Maß an Informationen dieser Art ertragen, ohne daran zugrunde zu gehen. Den Rest verdrängte er. Doch diese unsichtbare Schwelle hatte ich längst überschritten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.